Und der erzählt dann, was eben auf diesem Schiff alles möglich ist. Also es findet gerade keine Happy Hour statt, weil eben Alkohol nicht an Bord getrunken wird. Aber man kann zum Beispiel in den Zoo gehen, wo es sehr, sehr viele verschiedene Tierarten gibt aus verschiedenen Kulturen und Dimensionen, die einen auf keinen Fall aufessen würden, angreifen würden, sondern sich mit einem unterhalten. Es gibt ein Weisheitszimmer, es gibt das Hauptdeck, wo die meisten Mitarbeiter dort in einer hellblauen Uniform zu sehen sind. Und das Schiff beinhaltet um die 5000 Leute und um die 65 Ebenen. Dann gibt es das Quartier von Ted und auch diese Heilungsräume, die wir schon beschrieben haben. Und Paul bestätigt nochmal, dass es momentan sehr stark wieder erneuert Interesse gibt an dieser Art von indigener Heilung und dass die Leute sehr gerne Schamanen oder die älteren Weisen aufsuchen, um psychisch, physisch oder auf welcher Ebene auch immer Heilung zu erfahren. Und dass diese Unterhaltung, die gerade in diesem Interview stattfindet, ein Teil einer größeren tetemischen Konversation ist. Und er hat deswegen auch Echoes of Eden geschrieben, weil die Leute gerne wieder Zugang haben wollen zu diesem vergessenen, vergrabenen Wissen, was aber die Zeiten überlebt hat und was eben einen sehr großen Einfluss oder sehr bedeutend für das Leben, für das momentane Leben sein kann, für die Art, wie wir leben, für die Heilung und so weiter.
You are bouncing
Storytelling.
between the ship and 3D. You're bouncing between 5D up in the ship and 3D here, because you're when you're in 3D, your color dulls, and you go back to 3D, which is not the highest vibration, and you just dulled now. But before, now you're dull, completely dull. But when you're in 5D up in the ship, your colors get very, very bright, and starting to get a little brighter now, actually, as I'm speaking about it. But you are bouncing between the two dimensions. Once I'm up there, I just stay up there for a while. Well, I get tired of 3D sometimes. I mean, who wouldn't?
Understood.
So, anyway, but the good thing is that the planet's vibrations are rising. By August, September, we're going to shift into 4D by the planet as a whole, and then 5D by the end of 2024, and we are ahead of schedule.
That's awesome. Now, Ted, tell me how that relates to something I'm experiencing, which is something wonderful to me that I am contacted every week by people of every generation. And in particular, the last few weeks, I've heard from a lot of people in their 80s who have said to me, I am on a journey of rapid learning. I'm on a journey of exploration. I no longer believe what I did 10 years ago. And I want to know who we really are, where we came from. I want to know what's possible for us as human beings. And I've got an appetite on me for learning like I've never had before. And I've not seen that kind of appetite in my lifetime before. I think it's unusual for people in their 80s to be saying things like that. And so it suggests to me that our planet is in a different territory than it's been, at least for a while. And in the same way that perhaps the ancient Celts talked about there being thin places where it was easier to experience contact across the dimensions. It's as if our whole planet is entering a thin place, and this is one of the evidences of that. That's one of the side effects of it, that more people are having experiences and journeys that are taking them into this place of excitement and exploration.
The planet's accelerating its vibrational, its vibrations. And as more and more, as the vibrations go higher and higher on the planet, more people are waking up, Paul. In September 2016, what's called the Schumann resonance doubled from 7.8 hertz to 13.8. And it's just nothing but bananas since that time.
Yes.
And you know, for people who've worked their whole lives or lived their whole lives, by the time they get to be 80 or a lot earlier, they start asking, why am I still flipping burgers at McDonald's or Wimpy's? Is there more to life than just a Happy Meal? You know, they start asking those questions.
And yes, there is.
And people are really starting to wake up. Now, the thing I just got the message on is that many of those 80-year-olds contacting you within a year, med beds will be coming to Australia as well as around the world, and they'll be able to extend their lives and age regress them back to when they were 29 or 30. And they will be able to have families if they want, or more families, and they often will live way past 100, even 140, 150. In the time of Moses, people lived easily sometimes 200-300 years and longer. And so on advanced human civilizations, we live for about 1,000 years. And sometimes up to 25,000 years. So we are meant to be immortal.
Yes.
But,
yes, indeed.
Yeah.
Something else that's in the Bible that doesn't become core curriculum, but that's there as well.
Yeah, that's right. That's right. We've been programmed to be worker bees or slaves. So we work.
Ted geht da nochmal drauf ein, dass Pauls Farben sich ändern und meint dann, dass er sich gerade zwischen 3D und 5D bewegt, also aufs Schiff geht und wieder zurückkommt. Und wenn er in 3D ist, sind seine Farben blasser und ansonsten dann eben heller und stärker. Und dass er eben in dem Moment gerade hin und her springt. Und sagt ihm dann auch nochmal, wenn er aufs Schiff geht, dann bleibt er dort eine Weile, auch weil er manchmal müde ist vom 3D. Und dass der Planet gerade die Schwingung erhöht. Im August werden wir dadurch in der vierten Dimension sein und bis 24 in der fünften Dimension. Und Paul greift das auf und sagt, dass in den letzten Wochen etwas Wundervolles passiert, das eventuell eben auch in diesen Kontext passt. Also er wird regelmäßig von Menschen aller Couleur kontaktiert, aber in letzter Zeit sehr viel mehr und vor allen Dingen von über 80-Jährigen, die erstaunt feststellen oder ihm auch mitteilen, dass sie sich in letzter Zeit so sehr stark verändern, dass sie auf einmal wieder Freude am Lernen haben, dass sie auf einer Reise von schnellen Lernen sind, dass sie das, was sie bisher wussten oder bisher gelernt haben, nicht mehr glauben und dass sie so gerne wissen möchten, wer sie wirklich sind, woher sie kommen, was die wahre Geschichte ist und haben und stellen eben selbst fest, dass sie einen ungewöhnlichen Hunger nach Bildung haben, also nach Wissen, nicht nach Bildung, nach echtem Wissen. Und dass es so scheint, als ob der Planet sich tatsächlich irgendwie auf einem anderen Territorium bewegt oder sich verändert hat. Und die Kelten nannten das Thin Place, also sowas wie ein dimensionales Tor, Orte, wo man schneller Kontakt in andere Dimensionen auf die anderen Seiten bekommen kann. Und es scheint so, als ob jetzt der ganze Planet sich an so einem Ort befindet, beziehungsweise eben so ein Ort ist. Und ja, dass eben auch viel mehr Menschen andere Erfahrungen machen momentan. Und Ted bestätigt das, dass ja der Planet seine Schwingung erhöht, dass 2016 die Schumann-Frequenz von 7,8 auf 13,8 hochgesprungen ist. Und immer mehr Menschen diese Frage stellen, warum? Also sie arbeiten ihr ganzes Leben und fragen sich dann, ob ja, das Happy Meal quasi der einzige Sinn des Lebens sein kann oder ob vielleicht noch mehr dahinter ist. Und er betont auch nochmal für die 80-Jährigen, dass eben, wenn irgendwann in naher Zukunft die Medbeds herauskommen, dass sie physisch sich verjüngen können auf um die 30 Jahre. Sie könnten nochmal Familien haben, Kinder haben und leben, bis sie 140, 150 Jahre alt sind. Und es gab Zeiten, also die Vorfahren, die 200, 300 Jahre alt wurden oder in hochentwickelten Zivilisationen gibt es Wesen, die 1000 bis 25.000 Jahre alt werden. Und wir sind eigentlich dafür gedacht, dass wir unsterblich sind. Und das bestätigt auch Paul. Das gehört auch zu den Punkten, die in der Bibel verschwiegen werden. Und wir sind zu Arbeitsbienen, zu Sklaven erzogen.
Thank you. Thank you. Good job. And then die. And then that's really it. Is that really it? No, it's not. And one of the hardest things about coming for this to this planet, and you volunteered to come here from the Pleiadians, by the way, from the Pleiades constellation, you've been here a long time, is that when you get here, you forget everything. And yes, you have to relearn it. It's like getting out of a deep sleep or a fog, you know, and then you wake up and said, how did I end up here?
Yes. Yes, that's right. The revelation for me in doing the research for the Eden books was to discover that this kind of information that we're sharing now was in the roots of Christianity. Many of the significant early church fathers believed the things we've been talking about because they'd learned it from Plato. And they saw no incompatibility between that and their understanding of Jesus.
Right.
No incompatibility between that and how they interpreted the old Hebrew stories. It was all part of the kaleidoscope of early Christianity before empire sort of took over and hijacked it and turned it into something it wasn't in the beginning.
There's a book called Stand Your Ground by Alex Collier, which is a channeled set of readings. It's quite thick. It's about 300 odd pages long of information from the Andromeda galaxy. Now the Andromedans go up to about the eighth density. They have a blue sun. Their skin is blue. They're humans like us, but they don't have quite the range of emotions because they haven't gone up as high as we have. We've been all the way up to 10th, 11th dimension before. At any rate, what's interesting in this book, he talks about how there was a group of negative entities called the reptilians and the greys who came in this timeline in 1931 and met Adolf Hitler and once they came into this timeline, Paul, they weren't here before, but they went back 9,000 years to just after the Atlanteans destroyed the planet. And then they inserted themselves in our history to alter human history, including our religious history as well, and our concept of God. And they came in and fiddled with the New Testament, among other things, and Old Testament. And that's why you see the Catholic Church, in my opinion, my humble opinion, altering the indigenous concept as a way to control people through their own negative influence. But it's an interesting read, because in theory, if you went back to 1930, the year before this negative contact came, the religious history you're talking about would have been much different, as would everything else. But it seems like it's part of our history only because they've come back and altered the timelines, which, by the way, violated cosmic law. They weren't supposed to do that, but they did. So.
Well, what's interesting is if you go back to the Hebrew of the Hebrew texts and read the Elohim stories that are contained in the Hebrew canon, then you do have stories of reptilians governing over our ancestors. And the name that is used for those entities or the names recur not only in the Hebrew culture, but in cultures all around the world. Every culture seems to have a memory of entities represented by a similar sound, which is k, k, or k, k. And they tell the story of a time when our ancestors were colonized, governed over brutally by these entities. And I think many of our paradigms of society and leadership really became established through that experience. So that now today, when people talk about strong leadership, and what they mean by that is leadership with no compassion, it's from that episode where we were intersecting with reptilian entities that that understanding of leadership was seared into our our psychology as a species. And so it was not just a local experience, it was a global experience that for a while was an experience of trauma. Yet all the dragon stories of which those are a part have a positive take home. And that is that they are the stories of the progress.
Genau, also wir sind momentan quasi darin erzogen worden, hier Arbeiter, Bienen, Sklaven zu sein. Und das andere ist, also wenn wir hierher kommen, und Ted meint dann auch zu Paul, dass er schon lange hier ist und ursprünglich von den Plejaden kommt. Aber wenn wir uns entscheiden, dass wir hierher kommen, wir alles vergessen, und wenn wir dann langsam wieder aufwachen, wie aus einer Nebelwolke herauslaufen. Und Paul bestätigt dann nochmal alles, was in diesem Gespräch an Inhalten stattfindet, dass was für ihn die Erkenntnis war, als er für seine Eden-Bücher recherchierte, war, dass im frühen Christentum all dies zum Wissen gehörte und das Wissen von Plato kam, und dass es aber für die Menschen damals keinen Widerspruch gab zu ihrer Interpretation der Interpretation von Jesus. Und ja, das Ganze existierte, bis dann das Imperium übernahm, also das Reich übernahm und diese Sachen eliminierte. Ted geht dann auf Alex Collier ein, der unter anderem ein Buch geschrieben hat, Defending Sacred Ground, in dem es um Begegnungen mit Andromedanern geht, und diese berichten, oder in dem Buch wird berichtet, erstmal die Andromedaner sind bis zur achten Dimension, achten Density aufgestiegen. Das heißt, sie haben nicht ganz so diese Bandbreite an Emotionen wie wir, die sich auch schon bis in die 12. Dimension begeben haben, in den Phasen, als wir höher entwickelt waren. Und in diesem Buch wird eben auch berichtet von negativen Entitäten, die 1931 hier auf die Erde kamen, also zu Zeiten Hitlers, und die sich dann 9000 Jahre auf einer Zeitlinie in der Geschichte zurückbegeben haben und sich quasi vor 9000 Jahren in die Geschichte, in unsere Geschichte eingefädelt haben, hineingemogelt haben, um sie dann komplett zu verändern. Und eben auch alle Werke zu verändern. Und so wie die katholische Kirche ja auch gerade die indigene Geschichte herausgeschnitten haben, um besser kontrollieren zu können. Und rein in Theorie, wenn man in das Jahr 1930 reisen würde, jetzt auf einer Zeitlinie, müsste man rein theoretisch eine komplett andere Geschichte vorfinden, die nicht verändert ist. Und im Grunde haben diese Entitäten damit auch gegen das kosmische Gesetz komplett verstoßen. Das hätten sie nicht tun dürfen. Und Paul sagt dann, dass in den hebräischen Elohim-Geschichten auch immer wieder Geschichten mit Reptos, mit Reptilien auftauchen, die unsere Vorfahren beherrschten. Und auch in allen anderen Kulturen gibt es Erinnerungen an solche Entitäten, die mit dem mit K oder Sch anfangen, also mit diesen Konsonanten, und die unsere Vorfahren kolonialisiert haben und auch zum Teil eben sehr brutal beherrscht haben, und dass unsere Paradigmen, unsere Ideen zum Beispiel zum Thema Führung wahrscheinlich aus dieser Zeit kommen, dass es nämlich eine harte Führung ist, eine Führung, was aber bedeutet, eine Führung ohne Mitgefühl. Und diese Ideen gehen auf diese Zeiten zurück, und es handelt sich eigentlich um eine globale Erfahrung von Trauma. Und ja, diese Geschichten gehören in die größere Geschichte der Drachengeschichten. Das ist jetzt die Überleitung zu dem nächsten Teil. Und er sagte noch, ehe wir gestoppt haben, dass aber alle Drachengeschichten auch einen Ausweg zeigen. Okay.
Thanks.
Of humanity, because humanity reaches a point where they just say no to that kind of governance, mm-hmm. where the human beings realize that if they can act with solidarity,
right,
get into their minds that we serve each other, we don't serve superiors, when enough of the society reaches that point, then they can confront the draconian energy and say, no, we're just not going to work for you anymore. And when society reaches that point, the dragon stories all say the dragon might put up a fight, then gives up, then leaves. And I'd first heard that story kind of as a fairy tale. I used to watch Noggin the Nog on the TV in England growing up, and I thought it was just Wales that had this cute dragon story. I now discover it's a global story, and it's really a story about our evolution and maturation as human society.
Well, several things come to mind when you were explaining that. Fascinating things. Thank you for sharing that. Guess what the last name of the current Prime Minister of Italy is? Draco. And the whole Reptilian is called Draco, and he never smiles. And he's instituted what they call a so-called green pass, requires everyone to get the shot before they can take any public transport, have a job. You're fined heavily if you're caught on the street without the shot. The fascinating thing is that there was a silver coin issued by Ghana, which is a country in Africa, last year. And what it showed, Paul, was that it showed a, I'll send you this if you want. It showed a gray alien with a syringe on the back of it, with the planet Earth behind him, intimating that everybody should take this shot, the vaccine. And it was all done by aliens, by grays, who are a slave species.
Wow.
I'll send it to you. It's an amazing.
Oh my goodness.
Maybe I can share it. Let me see if I can share it here.
While you're looking for that, just before everybody goes up and piles on everybody with Draco as a surname, let me tell you about a Dr. Drago. So it's the same name,
okay,
in essence.
Dr. About Drago. Dracula too.
Ah, true, yes. Dr. Drago did an amazing study a few years ago where he invited art critics to come and evaluate the work of a particular painter. and he had arranged this person's work, and it spanned a 20-year period, but he had arranged it in no particular order and just asked these art critics from different schools of art criticism to evaluate each work. And then after that, he didn't tell them anything about the artist or anything about the timeline. Mm-hmm. After they'd done that, he collated their responses to the work, and then he put the work in chronological order. And the consensus of this wide range of art critics was that chronologically, the abilities of this artist were lifting and lifting and lifting. Everything about it, technically, imaginatively, every aspect of execution and composition was lifting. And then the punchline to the story is that this was lifting all during the period of her cognitive decline. So as her dementia became worse and worse, her heart getting better. He studied that because he's one of a number of neuroscientists who've specialized in a phenomenon called acquired savant syndrome. And that's the syndrome where people have higher cognitive powers knocked on by accident. So this is a real world phenomenon studied by peer-reviewed scientists. So it'll be a stroke, a coma, central nervous system event, brain injury. All of a sudden, the person can speak a language they couldn't speak before, play a musical instrument they couldn't play before. They bring into maths, higher physics, or in this case, art. And the scientists, I applaud them because they're looking at something that really defies our conventional theories of human evolution, because it seems to suggest that all of us have higher cognitive abilities in our brains in the off position,
right?
That then somehow get knocked on by accident. So this raises a couple of questions. What are those abilities doing there in the first place in the off position? And then to be knocked on by an injury should diminish your abilities, not extend them. And so this experiment by Dr. Drago was part of his research into acquired savant syndrome. And I find that a really exciting field of study because it really affirms the idea that is reported by our ancient ancestral narratives that talk about interventions in our development as a species, upgraded, and then many of them report a downgrade. And the story is our ancestors were smarter than we are, connection, better, self-healing. And those same cultures have shamanic and mystical protocols for reactivating them. And that's the take home of those stories. The contemporary field of acquired savant syndrome fits perfectly within that framework of a story. It doesn't fit with classic evolution, fits with what our ancestors have told us. And of course, once you've looked at that whole picture, you can't go back to life as usual after that. You have to say, well, how can I switch on my higher cognitive abilities? What kind of better human experience could we all have?
Genau, das war jetzt die Überleitung. Die Drachengeschichten zeigen alle einen Ausgang, einen Ausweg, nämlich, dass die gesamte Menschheit einfach Nein sagt, sich verweigert, dass sie lernen, untereinander solidarisch zu sein und sich gegenseitig zu dienen und nicht irgendjemandem Übergeordneten zu dienen. Und wenn die Menschheit an sich soweit ist, dass sie das gelernt hat, dann können sie diese Drachen, diese Drakus konfrontieren und Nein sagen und sich gegen diese drakonische Energie wehren. Und in allen Drachengeschichten ist es so, dass der Drache am Anfang noch zurückkämpft, irgendwann aufgibt und die Szene verlässt. Und dann erzählt er noch kurz, dass er als Kind immer eine Serie geschaut hat, Noggin the Nog, eine Drachenserie, und dachte immer, dass es diesen süßen kleinen Drachen nur in Wales gibt. und stellte aber eben im Laufe seiner Forschung fest, dass es Drachengeschichten überall auf dieser Welt gibt. Und dass es darin eigentlich um unsere Weiterentwicklung, unsere Evolution und unsere Reifung und das Reifwerden geht. Ted erwähnt dann kurz, dass der Premier von Italien mit Familiennamen Draco, also Draghi, heißt. Und er derjenige ist, der dort den Green Pass eingeführt hat, ohne den niemand arbeiten darf, zum Teil keine Verkehrsmittel benutzen darf oder Strafen zahlen muss, wenn er nicht geimpft ist. Und er zählt dann von einer Silbermünze, die in Ghana in Afrika gedruckt wurde im letzten Jahr. Und da befindet sich auf der einen Seite ein Alien, neben ihm eine Spritze. Und dahinter der Planet Erde, also als ob die Botschaft wäre, es müssen sich alle impfen lassen oder alle müssen geimpft werden. Und eine klare Beziehung zu den Greys oder welchen Aliens das auch gerade sind. Und macht sich dann auf die Suche nach einem Bild von dieser Münze, um sie dann nachher noch kurz zu zeigen. Und Paul springt dann ein, ehe jetzt jeder auf Menschen losgeht, die in irgendeiner Form einen Familiennamen in Richtung Drago, Draghi, Draco haben. Es gab einen Dr. Drago, der eine sehr interessante Forschung getätigt hat. Und zwar hat er verschiedene Kunstkritiker aus den verschiedenen Kunstrichtungen gebeten, das Werk einer Künstlerin zu evaluieren, beziehungsweise eines Künstlers, und zwar die Periode über 20 Jahre. Also er gab keinerlei Informationen über die Person noch über die Zeitlinie, den Zeitrahmen, in dem die einzelnen Werke entstanden sind. Und es waren sich dann eigentlich alle einig, in welcher chronologischen Reihenfolge diese Werke gehören. Und innerhalb dieser Ordnung war es so, dass die Fähigkeiten der Künstlerin sich erhöhten, dass sie also technisch immer besser wurde und auch inhaltlich. Und das Interessante daran ist, dass je besser ihre Werke wurden, desto schlimmer wurde ihre Demenz, also ihr kognitiver Abstieg. Und es gibt ein Syndrom, in dem die Wissenschaftler inzwischen forschen, das nennt sich das Savant-Syndrom. Auf Deutsch auch Inselbegabung. Und zwar geht es hier um das erworbene Savant-Syndrom. Und das tritt oft auf als Folge von Unfällen, Schlaganfällen, Koma, Gehirnverletzungen, neuronalen Verletzungen und Ähnlichem. Also eigentlich in Situationen, in denen man denken würde, dass die Menschen eher ihre Fähigkeiten komplett verlieren, tritt es eben auf, dass plötzlich Menschen eine Sprache können, die sie noch vorher nicht konnten, dass sie plötzlich ein Instrument spielen können, was sie vorher nicht spielen konnten, oder Zugang zur hohen Physik bekommen oder Ähnliches. Und das Interessante an dieser Forschung ist, dass sie eben komplett konträr ist zu dem, was die konventionellen Theorien behaupten. Und dass diese Menschen höhere Fähigkeiten haben in einer Art Off-Position, also in einer abgeschalteten Position. Und dann fragt man sich, wo kommen die her in dieser abgeschalteten Situation? Und es bestätigt aber eher die Idee unserer Vorfahren, die überliefert haben. Und es muss laut der Geschichten der Vorfahren Interventionen gegeben haben, wo wir als Menschheit immer wieder Upgrades, Aufwertungen erlebt haben. Und dann gab es aber plötzlich einen Moment, wo wir wieder herabgestuft wurden. Also unsere Vorfahren waren im Grunde klüger und weiser als wir. Und es gibt in den Überlieferungen Protokolle, um eben diese Fähigkeiten zu reaktivieren. Und die scheinen durch diese Unfälle eben auch aktiviert zu werden. Und es passt in das Bild, was überliefert wird. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man eigentlich nicht mehr ins normale Leben zurückkehren, sondern muss sich fragen, wie kann ich diese Fähigkeiten einschalten, wieder, also den Zugang erhalten, damit ich ein besseres, glücklicheres und anderes Leben führen kann.
We all learn to live more consciously and more intelligently on the planet.
Oh, I couldn't agree. That's a fascinating point, Paul. I found the picture. It's a little creepy. I'll share it with you now if you like. Here we go. Yeah. Do you see it there?
Yes. Yes, I do.
Now, when I first found this coin months ago, it was like $25. Or $30. Now it's gone up to $45. Okay. So there, I guess I thought about getting one, but I thought it's too creepy. Look at his, that's a gray alien. And then you've got, just to the left of that, that's a syringe.
Yeah. So who printed that?
Ghana did. Africa.
So the official mint of Ghana printed that.
Official mint. And on the other side is a bust of Queen Elizabeth II. One of the wow. Lizard people.
Well, that raises a lot of questions, doesn't it?
Yeah, they've gone up in price. I guess they've been in demand. I found the energy really creepy, so I didn't order one. So anyway, I'll if you want me to get you one, I can. If you want, I don't. It might
That's
be held
okay,
up in
thanks.
Customs in Australia for 6 or 7 years. Who knows?
We're back to Mars attacks.
Yeah, that's right. That's right. That's right. That's right. So anyway, Paul, wow, you've done some incredible work. And let me ask you this. Are there plans for new books as well? Other books you'll be maybe writing or?
Yes, there's another one that I'm doing research on at present, and it's continuing in the Eden series, but a slightly different take and for an even broader audience. I mean, my goal is to be a gateway writer in this field, that people can come and consider paleocontact who've never considered it before, because a different type of book from a different angle is out there. And the next book will be like that, and it'll be asking the question, what was the Bible about before it became about God? Because as I show in these three books, there's a lot of other stuff going on in there that did not become core curriculum in Judaism or Christianity. So what were those texts about if they weren't about God? And how do they connect with our experience of life today and how we navigate the 21st century?
And as you mentioned in your second book, perhaps they were confusing God with ETs. You don't know.
You know, in a lot of the texts, that's my conclusion, mm-hmm. that many yeah. of the Elohim stories are not about God. Right. They are about intersection with other kinds of entity. Mm-hmm. And some of the stories are about other things. I mean, there are dragon stories in the Bible that are about human progress and human ascension. Wow. But what else is going on there? So that's kind of where I go.
Right. If you, you know, Paul, if you've got clients in their 80s or whatever age, and they want healings and whatnot, why don't we work together on that? We'll schedule a time maybe next week or next week, whenever's convenient for you. And we can talk. I'm happy to bring them aboard ship as long as they've got positive energies. So,
all right. I'm happy to explore that.
Okay. Okay. Great. 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 We've got time. Is there anything else you'd like to cover today? You've got absolutely fascinating research here.
I think one more thing that I love to include in all my books is personal stories. So one of the things that makes my books fun to read is I do have personal case studies of individuals who've had interesting experiences, but the experiences often I like to share are not the really dramatic Close Encounter of the Fourth Kind, Whitley Strieber type encounters. I like to share stories that are less dramatic, that don't have an amazing punchline or don't have amazing proof with them, that are somewhat vaguer than that. Because I think many people have experiences like that, where they would say, I mean, if you ask most people, have you ever experienced something you couldn't explain? Most people have an answer, but it'll be vague. Well, something happened. I'm not sure what it was. I can remember the first few seconds of something odd going on. I'm not sure what happened next. Or had an encounter with a thing. I'm not sure what the thing was. Or I met somebody once and I came away thinking, gosh, were they really human? But I had no real reason to think that. And the reason I share vague stories like that is to give permission to any reader to share their own vague stories. And I think if you sat down with any friendship circle or family circle and asked that question, have you ever experienced something you couldn't explain, you would begin to hear those kinds of stories. But as we put them all together, it adds up to information. It adds up to, we are not alone on this planet or in this cosmos.
Right.
We've got company. And some of it is elevating. And some of it has a relevance to how we might live our lives moving forward. So that's just something I'd say to whet people's appetite.
There's an old movie with Clint Eastwood called The Good, the Bad, and the Ugly. It's an old Western from the mid-60s. And yes. Universe, in my opinion, is like that with extraterrestrial life. There's the good, there's the bad, and there's the ugly. So, Dr. Stephen Greer, I like his work, but one of the problems is that he thinks that all ET life is good, and that's not true. There are some negative ones out there too. But the Bible is an historical document, both, you know, and it's been altered over the years, depending upon who was in political power, what kind of message they wanted to leave in the document. And I'm so glad for your work. It's fascinating, absolutely fascinating. And you've made some very interesting and profound points as well.
Oh, well, thank you. I'm just sharing the journey as I go, really, with my writing. And I think it's interesting to people that my entry into this field is from the world of ministry and it's from the world of Bible translation. And yet this is the territory it leads to. And so I think that brings different people into the conversation.
Mm-hmm. Wow, fascinating, fascinating. Well, let me just tell you what this, my friend, if you'd like to set up a time sometime soon, maybe next week, depends. It's fine. I'm pretty open. When we could, maybe I could tell you, talk to your clients and explain how the healing chambers work or whatever. And I'm happy to bring them on board for that if they want. So.
Awesome. Thank you, Ted. It's been a pleasure.
Been great. Great fun. And there's two healing chambers depends upon the person's vibrations. They could either go up board Admiral Halosaurus's ship to deck 36, or they could go on Telos to get the same old technology. But it really depends upon their vibrations and they have to get permission. And through my heart mind, I ask which one's better. For you, it was easier to go up on the ship, but there's places in Telos as well. It's the same thing. When we're at Mount Shasta, actually easier to go into the healing chambers in Telos because we're right there. It's just below.
Yeah, I was just going to ask that. What's the significance of Mount Shasta as a location for that kind of contact?
It's the location of the heart chakra for the planet. And there's a bunch of places there where you can enter in and go right. You can go physically into the hollow earth if they allow you in. Most of the time I go astrally. Back in 2016, there was a group of about six or seven Koreans from South Korea who went in physically into Telos, and also they also traveled to Shambhala as well. They were gone for about 7 or 8 hours, but on their watches, it was less than an hour or less. They only came back because their two little children, ages 6 and 8, were scared of the higher dimensions. So they brought them back. But it's a long story. They were allowed in with the agreement that they would publicize their experience in South Korea because it's an area that needed it. And I heard later that they instead turned it into religion, which was against the agreement that allowing them in. So I don't know what happened to them since.
Wow.
I don't know. They were told they weren't supposed to put it into religion. I lost track of them. That was about, six years ago now. So hope they're doing okay. Anyway, you can listen to their interview if you go to my website, outoftheworld1150.com, and you go to September 2016, and you'll find about the second or third week, you'll find the interview I had.
Okay. Oh, I'll be fascinated by that. Many books could be written about Mount Shasta and phenomena that happen around there and stories associated with it that are ages old. Mm-hmm. So that's a fascinating topic all its own.
Yeah. Thanks, Paul. Sometime when you are free and can travel, keep in touch, and you're welcome to come with me on one of my trips if you like.
Awesome. Well, thanks, Ted. It's been a pleasure meeting you, and we've had a fascinating conversation, and I look forward to our next one.
Okay, great, my friend. I'll send you an email about when we can talk. Anytime's fine.
Wonderful.
Okay, all Paul. Have a wonderful day there. Take care, my friend. Bye-bye. Bye. Thank you so much for playing that. I'll let Nicole translate. And then also to Doug, I sent you a new link for Albert Bruja from Pfizer to play later if we have time. Go ahead, Nicole. Thanks.
Genau, als Abschluss noch zu der Geschichte mit dem Savant-Syndrom, also dass wir eben daraus lernen können, dass wir bewusster und intelligenter miteinander auf dieser Erde leben. Und dann zeigt Ted die Silbermünze aus Ghana, die ursprünglich um die $25 wert war, inzwischen im Preis wahnsinnig hochgegangen ist. Er findet die sehr unheimlich, deswegen hat er sie sich auch nicht besorgt. Und wie schon berichtet, wie man, wer das Video sieht, auch sehen kann, auf der Vorderseite ist ein Alien abgebildet, daneben eine Spritze und im Hintergrund der Planet Erde. Und auf der anderen Seite ist eine Büste der Königin Elisabeth II. Und Paul kommentiert auch nur, ja, es ist etwas unheimlich, zurück zu Mars-Angriffen. Ted bedankt sich bei Paul für seine unglaubliche Arbeit und fragt ihn, ob er Pläne hat für ein neues Buch. Und er arbeitet gerade an der Fortsetzung der Eden-Serie. Und er sieht sich eigentlich als jemand, der gerne Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass wir eventuell Kontakt zu anderen Spezies haben, dass die dadurch eine Art Eintritt finden in das Thema. Und er schreibt dadurch eben eher auch aus einer, also beschreibt sehr viele persönliche Geschichten. Und in diesem Buch soll es darum gehen, was war die Bibel eigentlich oder worum ging es in der Bibel, bevor es um Gott ging. Und Then, yes?
Go ahead, Nicole, sorry.
Okay. Und wenn es nicht um Gott geht, worum ging es dann ursprünglich in der Bibel? Und es könnte sein, dass eben viele Geschichten um Kontakte mit Außerirdischen gingen, dass man sie eben auch so interpretieren könnte. Und dann gibt es auch die ganzen Drachengeschichten, in denen es um Fortschritt und um den Aufstieg der Menschheit geht. Und dann bietet Ted nochmal an, dass wer Heilungen haben möchte, dass er sie an Bord des Schiffes bringen kann. Und fragt, ob Paul zum Ende des Interviews noch einige abschließende Worte hat. Und er sagt ja, also er beschreibt eben sehr persönliche Geschichten in seinen Büchern. Und zwar Geschichten, die sehr vage sind, wo Menschen etwas erleben, was sie nicht einordnen können. Und will damit alle ermutigen, dass sie diese Geschichten erzählen, dass sie sich mehr trauen, über mögliche Kontakte mit Außerirdischen zu sprechen. Und dass eben gerade diese vagen Geschichten dafür sehr wichtig sind, um sich zu trauen. Und wenn man all diese Geschichten, also gerade die vagen, nicht diese offensichtlichen oder abenteuerlichen Geschichten, wenn man all diese Geschichten zusammensetzt, ergeben sie ein Bild, dass wir nicht alleine sind da draußen. Und diese Geschichten können eben einen auch unterstützen, sie können ermutigend wirken.
Nicole?
Und, yes?
Well, we're almost at the end, my friend.
Okay, let me I think this was the main
thing. Yeah.
Genau, es ging dann noch um Mount Shasta, ganz wichtig, sure. dass eine Geschichte für sich ist, dass man da einige Bücher drüber schreiben könnte, welche Wunder dort passieren. Okay, dann.
Okay. Let me just share this real quick. I think I'm going to try it here. All right, let me see if I can get this sound. Here, I'll just play this here. If you can see it, here we go. Let me just play this.
In fact, it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023, we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality.
That is with the World Economic Forum, with Albert Bruja, and sharing that they're all clapping and saying what wonderful news that is to kill off half the world. Isn't that wonderful? Well, anyway, I want to thank Nicole and Doug and Don so much for all their fantastic help. And I know that if we all work together, we can create a much better and happier world. So and we're doing it. You know, there's a lot of challenges there, and I know we're gonna make it through. I know we're gonna make it through. I'll be going to Mount Shasta at the end of June. If you'd like to come along, just send me an email to outofthisworld1150@gmail.com. And Nicole, would you like to say some words for today's show? You did a great job today. Thank you so much.
Thank you. Nothing much left to say, genau. Also es gibt wieder eine Reise nach Mount Shasta im Juni. Wer daran teilnehmen möchte, eine E-Mail an Ted, outofthisworld1150@gmail.com.
Right, yeah. So anyway, I appreciate all your wonderful help. Nicole, I sent you a link so we could talk afterwards. If you could click on, just go to that link afterwards, it'd be great. And as always, Doug and Don, thank you so much for all your beautiful help. I always love working with you guys, and it's always a lot of fun. And Nicole, I hope you have a beautiful and happy day. And Out of This World Radio is a listener-supported show. If you'd like to support us, just go to our website on BBS or to outofthisworld1150.com. And I really appreciate all your beautiful love and support. With today's show, we should have a little bit over 95 million listeners.
Diese Show lebt davon, dass sie von den Zuhörern Unterstützung erfährt. Und wer gerne etwas spenden möchte, kann das auf der Website beim BBS tun oder auf Teds Website outofthisworld1150.com. Und wir bedanken uns für die heutige Show.
And by this time next week, we should have over 100 million at this rate. Mm-hmm.
Momentan sind es um die 95 Millionen Zuhörer und wenn es so weitergeht, könnten das dann nächste Woche über 100 Millionen werden.
We've got 28 seconds left. So we made every second count. Every minute. Today. No matter where you live, I hope you have a beautiful and happy weekend and take a moment to honor your ancestors and people who fought and died for our freedom, no matter which country you're living in. But we're all one. We all have tie-ins to God. And I know that if we all work together, we can create a much better, happier planet.
Wer Zeit hat am Wochenende, kann gerne seiner Vorfahren gedenken, die für Frieden und Freiheit gekämpft haben und dabei gestorben sind. Und wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, können wir eine bessere, glücklichere Welt kreieren.
Wonderful. Well, I'll talk to you in a few minutes, Nicole, and thanks to everyone for listening again. Bye-bye, everyone. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Bye-bye.
Tschüss. Bye-bye.